ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3. Wie hieß es früher noch, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können? Der kam vom Band, sonst hätte ich mir jetzt den Mund voll. Das Saarland ist ein Apfelland, den Apfelsaft nennen wir Merziger, kennt man auch im Rest der Republik. Streuobstwiesen, es gibt hunderte Sorten noch. Und es gibt Menschen, die ihre ganz eigene Verbindung zu den Äpfeln haben. Katja Preisner hat einige von ihnen getroffen. Und jetzt gibt es Apfelgeschichten von einer bedrohten saarländischen Liebe.
Okay. So. Ein kurzer, aber am Ende knopfig verdickter Stiel. Ja, sehen Sie das hier? Diese Verdickung. Und dann im Kelchbereich 5 markante Höcker, die fühlbar sind. Und dann sind es eher kleine, flachkugelige Äpfel mit markanten Schalenpunkten. Und allein diese Merkmalskombination macht diese Sorte schon bestimmbar. Das ist nämlich der Bärläpsch.
Es ist kein gewöhnlicher Herbstsamstag in Giesingen bei Wallerfangen. Im Haus Saargau finden die Streuobsttage statt. Im Rekordapfeljahr 2025, organisiert vom Landkreis Saarlouis. Hinter einem Tisch Richard Dahlem, Homologe, also Obstkundler. Vor dem Tisch eine lange Schlange von Menschen mit Tüten, Körben und Netzen. Darin Obst von Streuobstwiesen, vielleicht vom Opa geerbt oder aus dem eigenen Garten, den man gerade mit Haus gekauft hat, und niemand weiß, welche Sorten es sind. Diese Rätsel soll Richard Dahlem jetzt lösen.
Wenn Sie hier mal die Brüstung hier anschauen, das ist hier dieses zimtfarbene Belag auf der Frucht, das nennt sich Brüstung. Die ist zum Teil sehr grob schuppig, ist leicht aufgeworfen. Das sind typische Merkmale für den Schönen aus Nordhausen. Gut, wo geht's weiter? Ganz typisch ist diese dunkelrote Farbe, die fast ins Bläuliche reingeht, wenn der Apfel dann voll reif ist. Und dieser etwas grünlich bleibende Kelch, der sich so ein bisschen absetzt von der Frucht. Das sind ganz typische Merkmale für den Gloster. Gut, wo geht's weiter?
Wenn hier die zwei, die sind immer nicht so wild. Also von der jüngeren Streuobstwiese kann sein, dass auch einfach dann neue Sorten sind.
Ja. Nee, das ist überhaupt keine neue Sorte. Das ist geschmacklich mit das Beste, was unsere Streuobstwiesen hergeben. Und zwar ist das der Triumph aus Luxemburg, der wahrscheinlich in Luxemburg entstanden ist, so um 1870. Als sehr schmackhafter Herbstapfel.
Das erklärt auch, warum es der Lieblingsapfel unserer Töchter ist.
Ne? Wahrscheinlich, weil er schön süß ist. Ja.
Richard Dahlem kann hunderte, vor allem alte Sorten, anhand ihrer Früchte bestimmen. Er arbeitet die lange Schlange von Kundschaft peu à peu ab. Aber der Raum wird nicht leerer, weil jeder, der schon dran war, da bleibt und weiter zuguckt. Es ist eine Mischung aus Krimi und Geschichtsstunde.
Ich bin nicht sicher, ob der Baum nicht auf zwei Äste anders gepostet.
Das wollte ich gerade fragen.
Das sind Äpfel, die fallen sehr früh und sind zu essen. Und das sind diese Äpfel.
Das sind aber zwei Sorten jetzt.
Ja, das ist aber ein Baum. Deswegen.
Ach so, ein Baum mit zwei Sorten. Ja, das hat man öfter. Ja, sicher. Ja, früher die Altvorderen, würde ich mal sagen, die haben ja ganz gerne gepostet. Also veredeln nannten die ja Possen. Das heißt, man nimmt ein kleines Ästchen und setzt das dann auf den Baum oder auf einen starken Ast eines Baumes. Und es gibt Bäume, die haben 5 Sorten.
Gerade beim Ontario macht man das gerne, dass man da einen Stammbildner nimmt, weil der eben keine schönen Stämme macht, beziehungsweise weil er im Stamm auch relativ frostempfindlich ist.
Und habe den dann auch natürlich schon lang gelagert, aber eben, wie Sie auch gesagt haben, er wird nicht unbedingt besser dabei.
Man muss das immer im Kontext mit der Zeit auch sehen, wo so Sorten empfohlen wurden. Und der Ontario war ja seinerzeit eine sogenannte Reichshauptsorte im Tausendjährigen Reich, weil er eben diese Eigenschaft hat, sich so lange zu halten und die Bevölkerung über Winter dann auch Obst zur Verfügung hatte. Das war natürlich wichtiger, als jetzt das letzte High-End-Aroma da zu haben. Man musste irgendwie satt werden über den Winter.
2025 dürften die Vorratskammern voll gewesen sein. Es war ein sensationelles Apfeljahr. Auch deshalb der große Andrang bei den Streuobsttagen in Giesingen und weil der Trierer Richard Dahlem nur selten im Saarland ist. Eine rare Gelegenheit also, kostenlos vom Kreis St. Louis angeboten und von vielen dankbar genutzt.
Ja, auf den habe ich jetzt schon länger gewartet, weil das ist in gewisser Weise der saarländische Nationalapfel. Das ist der häufigste Apfel auf unseren Streuobstwiesen, hier im Saarland, aber auch darüber hinaus in Luxemburg und ich denke auch im angrenzenden Pfalz und so weiter. Das ist der rheinische Winterrambur.
Aber die sind jetzt schon seltsam gebaut, ne?
Dafür steht das Wort Rambur. Man könnte es übersetzen mit unförmige Pfundäpfel. Das sind meistens großfrüchtige Sorten, die nicht sehr gleichmäßig gebaut sind, sondern eben so mit großen Rippen und mal oval und mal eine Seite höher als die andere und so weiter. Das umschreibt Rambur.
In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin 5 Stübchen, grad wie in einem Haus.
Vielleicht wächst der rheinische Winterrambur nur ein paar Meter weiter im Garten hinterm Haus.
Ja, beim Haus Saargau ist es noch ganz schön zu sehen, was früher ganz normal war, dass die Häuser praktisch über ihren kleineren Garten in die Obstwiese gingen. Man sagte Streuobstgürtel um die Dörfer. Und sowas finden wir hier im Haus Saargau noch.
Einem lothringischen Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das restauriert wurde und auch ein sehenswertes Bauernhausmuseum beherbergt. Monika Lambert-Debong ist die Sachgebietsleiterin Umwelt- und Klimaschutz beim Kreis St. Louis und die Gastgeberin der Streuobsttage. Sie selbst kommt aus Erbringen, einem Teil von Beckingen im Kreis Merzig-Wadern.
Ja, klar habe ich Streuobstwiesen-Erinnerungen. Also bei uns war es auch so, dass direkt hinterm Haus einige Bäume standen, die mittlerweile auch alle nicht mehr da sind. Wir haben als Kinder auf diesen Bäumen, ja, wir sind dahin klettern gegangen, wir haben uns hochgesetzt und haben geerntet. Wir hatten unsere Schaukel dranhängen. Das sind Kindheitserinnerungen. Und um unser Ort, als ich klein war, war eigentlich noch ganz viel Obstwiesen. Da ist schon vieles verschwunden. Also von den Streuobstgürteln, das ist Geschichte und Vergangenheit leider.
Manchmal hat der Übergang von der alten zur neuen Zeit für Verwirrung gesorgt. Harry Lawall, der SR3-Gärtner und Fachmann für Obst- und Gartenbau, ist seit vielen Jahren im Sommer auf Obstwiesen unterwegs, um für Safthersteller die kommende Ernte einzuschätzen. Das nennt sich Fruchtbehangschätzung und man braucht dazu eine Art Feldstecher.
Mit diesen Zählen habe ich auch schon erlebt. Wir haben früher Zählstellen gehabt, die dann weggefallen sind. Der berühmte Streuobstgürtel um die Dörfer, der dann Bauplätzen gewichen ist. Und da war in einem Ort so eine Stelle, die war mitten in der Ortsbebauung noch. Und dann habe ich eben da gestanden, mit diesem Scheinfernrohr gezählt. Dann haben Leute die Polizei angerufen und haben gesagt, da hinten steht ein Spanner, der schaut uns in die Fenster. Aber das war dann relativ schnell geklärt.
Harry Lawall schaut in die Baumkronen im Auftrag des Verbands der Fruchtsafthersteller VDF.
Der kann dann mit diesen Zahlen, die bundesweit erhoben werden, relativ sicher sagen, wie wird die diesjährige Apfelsaftkampagne ausfallen. Sprich, müssen die viel Konzentrat zukaufen, weniger Konzentrat zukaufen, mehr Leergut kaufen, weniger Leergut kaufen. Dazu dient das.
Harry Lawall fährt seit Jahren 15 Obstwiesen im Saar-Pfalz-Kreis ab, die nicht den Saftherstellern gehören, sondern einfach ein realistisches Lagebild ergeben sollen. Immer im Juli, nach dem sogenannten Junifall, wenn die Bäume schon einen Teil der Früchte abwerfen.
Wir sind hier in St. Ingbert auf der Spick. Und hier links von uns ist eine ausgedehnte Streuobstwiese, teilweise neu gepflanzt, teilweise aber auch älterer Bestand. Und in diesem älteren Bestand können wir modellhaft und beispielhaft diese Fruchtbehangschätzung durchführen.
Die Wiese gehört der Stadt St. Ingbert. Und wie auf Streuobstwiesen üblich, stehen die Bäume nicht in Reihe und Glied wie auf Plantagen, sondern wie locker hingestreut. Es ist eine menschengemachte Landschaft, die um 1800 aufkam. Auch auf der Wiese in St. Ingbert findet man die typischen Hochstammbäume, wo Tiere früher drunter weiden konnten und die Traktoren der ersten Generationen drunter durchpassten. Bei heutigen dürfte das schwierig sein. Von Hand lassen sich die niedrigeren Halbstammbäume leichter ernten. Harry Laval schreitet zur Tat. Er stellt sich 5 Meter vor einen Apfelbaum und hält sich etwas vor die Augen, das wie ein graues Fernglas aussieht. Mit seinem Blick muss er auf der Baumkrone ein großes M malen.
Und dann setze ich links unten, rechts unten, wie auch immer an und gehe dann jetzt von links unten hoch Richtung Mitte und dann wieder in die Mitte unten, nach rechts oben und nach rechts unten und sehe in dem Moment nichts. Es ist wichtig, dass das Ganze auch dem Zufallsprinzip folgt, weil wenn ich mir die Stellen raussuche, wo viele Äpfel hängen, dann verfälsche ich das Ergebnis.
Darf ich auch mal durchgucken?
Ja, natürlich. Soll ich was halten in der Zeit?
Ne, das geht, danke. Ja. Das ist ein ganz schmuckloses, gar nicht so schweres, wirklich ganz schlichtes Fernrohr. Ja. Ist da überhaupt, nee, da ist kein Glas drin, gar nichts. Ne? Das sind wirklich nur zwei Röhren.
Das Blickfeld einzuengen, damit wir auf diesen kleinen Kreis kommen, der dann immer wieder gleich ist. Der eine würde sonst die ganze Baumkrone auszählen und der andere würde gerade so 3 Punkte da drüber gucken und wäre dann fertig.
Die Zahlen trägt Harry Laval in eine Tabelle auf seinem Klemmbrett ein. Kein Vergleich mit dem letzten Jahr. 2026 mühen sich die Obstbäume.
Dieses Jahr sind doch einige dabei, die leer sind. Also dieses Jahr wird es maximal die Hälfte sein. Oft hängt es natürlich auch damit zusammen, dass wir letztes Jahr eine sehr gute Ernte hatten. Und dann sind die Bäume, um es salopp auszudrücken, erschöpft. Man nennt das Alternanz. Die Bäume fruchten rhythmisch, um es so auszudrücken. Auch wieder sortenbedingt, pflegebedingt, standortbedingt. Aber hier sieht man schön diese Alternanz.
Leider sieht man auch gut, was Harry Laval mit pflegebedingt meint. Wir schauen uns ein dürres, junges Bäumchen an.
Das war ein Apfel, aber der ist tot. Man sieht, der hat letztes Jahr minimal Zuwachs gehabt. Vielleicht 2-3 Zentimeter. Der hat einfach, ja, der hat keine Chance mehr. Der ist tot. Das hier ist der Zustand und der übernächste genauso. Leider vieler neu gepflanzter Bäume. Gepflanzt, eventuell noch falsch gepflanzt und vergessen. Und wenn ich das so betrachte, die alten Bäume, die dieses Jahr ganz, ganz wenig Behang haben und die jungen Bäume, die nicht hochkommen, dann lässt das für den Streuobstbau nichts Gutes erahnen.
Wir können mal dahinter gehen, irgendwie ist ja auch die andere Wiese. Mhm. Da ganz vorne am Eingang, das war eigentlich so der Baum, der mich da als erstes mal angeguckt hat, wo die Nachbarin zu mir gesagt hat, eben, ja, wir haben da hinten ja noch ein Stück mit Obstbäumen. Und ich sagte, so, wo, da ist ja nur diese Wildnis. Da hat sie, ja, da drin. Und dann habe ich wirklich mal da so ein Stück diese Brombeeren weggeschnitten und habe in diese Wildnis geguckt und sah diesen Baum, der voll hing mit roten Äpfeln. Und da war für mich klar, da muss ich rein.
Für diesen Baum in Felsberg war Klaus Finsterer die Rettung. Der Mann, der bei der Obstsortenbestimmung den Baum hatte, an dem mehrere Sorten wachsen. Ein Macher, hauptberuflich Schmied und kein gebürtiger Saarländer. Aber als er vor einigen Jahren mit seiner Frau in deren Heimatort Felsberg zog, packte ihn die Streuobstleidenschaft.
Ich habe letztes Jahr angefangen, hier ein bisschen grob zu schneiden. Weil jetzt sieht man im Kopfbereich, die sind noch sehr voll mit Misteln. Das ist halt einfach die Stelle, an die ich damals nicht mehr hingekommen bin. Da müsste ich jetzt dieses Jahr mal hin in den Baum klettern oder so, dass ich bis mit meiner Teleskopsäge da hochkomme.
Sonst saugt ihm die Mistel den Baum zu Tode. Als Parasit wächst sie regelrecht in die Leitungsbahn des Baumes rein und es hilft nur, sie immer wieder von Hand abzumachen. Wo die Bäume sich selbst überlassen werden, ist die Mistel flott zur Stelle.
Die stark befallenen, schon geschädigten Äste habe ich komplett weggeschnitten und alles andere habe ich nur die Misteln abgerissen. Und das muss man jetzt halt die nächsten paar Jahre immer wieder verfolgen.
Oben muss Klaus Finsterer selbst dran, unten hilft ihm ein besonderer Arbeitstrupp.
Das hält die Tiere ein bisschen bei Laune und zahm. Dann haben sie keine Angst, wenn man mal beikommt oder sie anlangen muss. muss man ja doch immer mal irgendwie Klauenpflege machen und sowas. Und dann ist es immer ganz clever, wenn man sowas mit Handfütterung. Dann gewöhnen die sich daran, da sind sie nicht so scheu.
Ah, das sind jetzt so neun genau, hübsche schwarze Schafe mit bisschen weiß am Kopf.
Ja genau, ich habe im Prinzip ganz atypisch, ich habe eine Herde mit nur schwarzen Schafen und oben ist ein weißes dabei. Also ich habe nicht das typisch schwarze Schaf, ich habe das weiße Schaf in der Herde. Ja, das sind kleine Steinschafe. Das ist so eine alpine Steinschafrasse, die halt ein bisschen anspruchslos ist. Von daher finde ich das ganz gut, auch, dass die auch mal hier so an den Brombeeren rumfressen und solche Sachen machen und halt nicht nur fette Wiese wollen, sondern die sind auch mal mit ein bisschen kargen Aufwuchs zufrieden, können die auch was damit anfangen. Und von daher dachte ich damals, das ist bestimmt ganz gut, so eine Rasse zu haben, eben speziell, wenn man so in Richtung Streuobstbewirtschaftung und dann eben so diese Wildnis freifressen lassen will, was vielleicht das normale Merino-Schaf nicht so gern ist, weiß ich nicht, aber die knabbern mir wirklich die Brombeeren und alles, so die Blätter weg.
Die Schafe sind auch im Winter draußen. Klaus Finsterer zäunt sie dort ein, wo er sie gerade braucht oder wo wieder was nachgewachsen ist.
Das können wir hier mal schauen. Da waren sie jetzt eigentlich die letzten 1,5 Monate hier auf dieser Wiese gestanden.
Wir gehen jetzt durch ein Tor auf eine ihrer Obstwiesen. Ich mache das kleine Tor noch mal bei.
Ich habe hier so ein Zelt stehen, einmal eines als Unterstand, eines als Heulager. Das ist halt auch so eine Obstwiese von einer Freundin von mir, die halt selber, sagen wir mal, auch keine Ausrüstung hat, einen großen Mäher oder irgendwas oder auch nicht die Zeit, sich so drum zu kümmern. Dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich stelle die Schafe mit rein und dafür hole ich mir dann die Mehrheit vom Obst halt. Sie macht jetzt mittlerweile halt auch mit, auch beim Apfelsaft holen. Ich denke, wir gehen dieses Wochenende nochmal Äpfel sammeln, dass sie sich auch nochmal eine Portion Apfelsaft für zu Hause presst.
Klaus Finsterers Streuobstliebe ist ansteckend. 2025 hat er in Felsberg die AG Streuobstwiese gegründet, als Teil des Obst- und Gartenbauvereins. Er hat ein paar Mitstreiter gefunden und ist inzwischen auch im Vorstand des Vereins.
Na ja gut, ich kann halt zuschauen, wie es kaputt geht oder was machen. Ich versuche den Leuten zu erklären, wenn ich jetzt einen Baum pflanze, den ich in der Baumschule gekauft habe, bis ich den so sehe wie der Baum, der bei mir auf der Wiese steht, dauert das halt 70 Jahre. Also das heißt, das ist nichts für meine Kinder, sondern für meine Enkel. Mein, klar hat der irgendwo nach 10 Jahren Äpfel dran, aber nicht so wie jetzt so ein großer Baum, den ich halt jetzt im Herbst schüttel und dann kriege ich da 10 Sack Äpfel à 30 Kilo. Und dann habe ich da von einem Baum 150, 200 Liter Saft. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer, wie eine Obstkiste voll Äpfel zu ernten. Und deswegen ist dann schon gut, wenn man das bisschen macht jetzt irgendwie und nicht zuschaut, wie alles kaputt geht.
Das ist das A und O. Ein Obstbaum muss gepflegt sein, er muss auf einer vernünftigen Wiese stehen, er muss auch Nährstoffe haben, sonst bringt er keine Erträge. Und dann wird er irgendwann weder blühen noch fruchten, noch steht er als schöner Baum in der Landschaft.
Aber gerade die Pflege ist schwer zu organisieren, weiß auch Monika Lambert-Debong, die Sachgebietsleiterin Umwelt- und Klimaschutz beim Kreis Saarlouis. In den 1960er Jahren gab es noch 1,2 Millionen Streuobstbäume im Saarland. 2018 war die offizielle Zahl 460.000. Nur noch knapp ein Drittel ist übrig.
Ja, ich mache mir Sorgen. Klar, alle wollen Streuobstwiesen erhalten. Es gibt auch ganz viele Organisationen, Vereine, private Initiativen, die was tun. Aber der Pflegestau, der ist riesig. Und dann kommen jetzt noch diese Witterungsverhältnisse dazu. Also wir hatten ja in den letzten paar Jahren immer schon mal so ganz heiße, trockene Jahre. Das merkst du auf den Obstwiesen extrem. Die Bäume fallen nicht direkt in dem Jahr aus, sondern dann 2, 3 Jahre später, weil einfach das Wasser gefehlt hat, weil sie eh schon im Stress sind, die Nährstoffe fehlen. Früher wurde auch gedüngt, gemulcht, das Vieh war auf den Weiden. Und naja, die Bäume brauchen natürlich auch Nährstoffe. Und ich meine, wir wollen ja extensive Grasflächen, die werden nicht gedüngt, aber die Bäume brauchen schon Nährstoffe.
Um die Streuobstwiesen zu erhalten, braucht man Menschen, die sich für dieses Frühjahr interessieren. und sich reinhängen, um das Erbe zu erhalten. Der Obstkundler Richard Dahlem ist so jemand. Bei der Obstsortenbestimmung in Giesingen im Herbst 2025 gab es auch Äpfel, wo die Datenbank in seinem Kopf kein Ergebnis ausspuckte.
Es sieht aus wie eine neuere Sorte. Und da muss ich zugeben, das ist nicht so ganz meine Mission mit den neuen Sorten, weil die alle sich relativ ähnlich sehen. Das kommt daher, dass sie eben meistens die gleichen Kreuzungspartner haben als Ausgang. Also meine Mission sind eher die alten Sorten. Und von daher muss ich bei den neuen Sorten, da muss ich passen.
Die gute Nachricht, es genügt ein zarter Trieb, um aussterbende, zum Teil Jahrhunderte alte Sorten, die vielleicht nur an diesem einen Standort wachsen, zu retten. Bei den Streuobsttagen in Haus Saargau machte Richard Dahlem immer wieder den Baumbesitzern Mut.
Das sollte man schon versuchen, wenn das in weiten Breite der einzige Baum mit diesen Früchten, mit dieser Sorte ist, den irgendwie als Sorte zu erhalten. Ja, das heißt, junge Bäume davon machen 2-3 Stück. Es ist auch keine Hexerei, es ist ein Handwerk wie jedes andere auch.
Und es gibt viele Streuobstbäume, für die es noch nicht zu spät ist. SR3-Gärtner Harry Lawall zeigt auf der St. Ingberter Wiese auf ein winziges Stück Zukunft an einem Zweig.
Bei genauem Hinschauen sieht man, ich kann es Ihnen hier zeigen, da ist eine fertige Knospe als Ende. Da drin schlummert die Blüte fürs nächste Jahr. Und bei so einem Baum, der richtig schönes grünes Laub hat, der vital ist, besteht halt große Hoffnung, dass die sich richtig schön entwickeln und dass es hier nächstes Jahr, wenn das Wetter mitspielt, wieder was gibt.
Sie träumen auch noch weiter, gar einen schönen Traum, wie sie einst werden hängen am lieben Weihnachtsbaum.
Weihnachtsbaum und Apfelbaum. Apfelgeschichten, herzige, aus dem Saarland.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3.
Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.